Man kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Atenuhiu.
Ein herzliches Willkommen zu Man kennt sich, man schätzt sich. Und ein Co-Trainer vom SC Altach, den Co-Trainer der kosovarischen Nationalmannschaft, den Tausendsasser aus dem Westen, lieber Nucci, einen schönen guten Abend.
Servus Tino, das war sehr, sehr schön von dir gesagt.
Mich freut es brutal, dass du Zeit gefunden hast in deinem strengen Terminplan.
Ich tue ja alles dafür.
Du bist irgendwo zwischen Flugzeug nach Kosovo und, und Match-Analyse wahrscheinlich.
So ungefähr, ja. Laptop habe ich immer mit. Mittlerweile so ein richtiger Laptop-Trainer bin ich geworden.
Schaltest du dann gar nicht mehr aus, ne?
Der ist dauerhaft
on.
Immer on.
Sehr gut.
Ja, so ist es halt.
Ja, wir haben einen Gast heute. Nucci, willst du ihm du vorstellen? Weil für mich ist das heute ein richtiges Blind Date. Ich kenne ihn nur als Gegner und selbst da habe ich mit ihm kein Wort gewechselt. Da. Dazu hat es nie gereicht.
Mhm. Ja, aber ich würde, glaube ich, fast unser Ritual brechen, wenn sie jetzt machen würde. Deswegen, du
das
machst
es
so super.
Was?
Das möchte ich nicht. Bleib du da dran. Das machst du am allerbesten. Deswegen, Stage is yours.
Er ist quasi der Schlag zur Linzer Torten dazu. Er trägt den LASK auf seinen Schultern, würde ich sagen, schon seit Jahren. Nucci, du hast ihn organisiert. Er ist wieder mal ein Wöser. Ich weiß nicht, warum es so viele Wöser-Fußballer gibt in Österreich.
Talenteschmiede.
Talenteschmiede Wels. Ein herzliches Willkommen an Robert Schul.
Grüß euch, Jungs. Freut mich, dass ich dabei bin.
Wir freuen uns auch.
Nucci, danke für die Einladung. Speziell von dir habe ich mich sehr gefreut. Kurz und schmerzlos. Habe ich gar nicht absagen können.
Magst du mal aus dem Nähkästchen plaudern? Wie war die Anfrage?
Du, das war heute am Nachmittag, habe ich mal gefragt, Nucci, was macht man heute eigentlich um 8:30? Es war so, Timo, der hat mich angerufen und hat gesagt, Robert, am Donnerstag um 8:30 in der Stunde Zeit. Und darauf habe ich nur geschrieben, passt, Nucci, wir sehen uns. Und heute irgendwie um 17 Uhr am Nachmittag hat er mir gesagt, ja, dass wir einen Podcast machen. Und habe gesagt, auf das habe ich mein Leben lang schon gewartet.
Ich habe auch vorbereitet immer für die Gäste so eine kleine Checkliste, damit man weiß, was zum Tun ist, was man braucht. Echt schön zusammengeschrieben, super designed. Und habe das dem Nucci auch weitergeleitet und habe gesagt, bitte schick das an Robert. Und hat dann Nucci gesagt, nein, das schicke ich mir jetzt nicht, weil dann sagt er uns ab.
Nein, das mache ich schon gerne.
Ja. Bist du einer für den Podcast eigentlich?
Du.
Bist du ein gesprächiger
Typ? Ja, schon, eigentlich. Die eine oder andere Anfrage war schon da, aber ich mache das immer gern, wenn ich mich in einer Runde wohlfühle und der Nucci hat nur das Beste über dich erzählt und ab und zu werde ich bei euch auf der Instagram-Story eure Podcast ein bisschen verfolgt und dann habe ich gedacht, komm, da mache ich auch mal mit.
Wo das Who is Who des österreichischen Fußballs sich die Klinke in die Hand gibt, sozusagen.
Ja, genau so ist es.
Der letzte Wöser, der auch dabei war, war der Grga.
Ach so,
die Glatze. Ja. Also eigentlich hat er eh Haar, aber er rasiert es halt freiwillig, hat er gesagt.
Ja. der hätte mit meinem Bruder in die Türkei fliegen können. Ja.
Ja.
Stimmt, habe ich verpasst.
Vielleicht soll man dazu sagen, wir nehmen die Folge vor dem letzten Spiel auf, im Grunddurchgang. Also wir wissen noch nicht, wer es aufgeschafft hat. Ist der LASK im oberen Playoff? Hat Altach Klagenfurt mit 5-0 aus dem eigenen Stadion geschossen? Ist der Nucci mit Rot von der Trainerbank geflogen? Also wir wissen es nicht. Also wenn es jetzt irgendwer erwartet, ob wir das Thema des Wochenende besprechen, wird nicht passieren. Wir wissen selber nicht, was passiert. Aber Nucci, freust dich schon.
Ich kann da nur sagen, als Trainer bin ich viel ruhiger jetzt geworden wie als Spieler.
Also
ich bin überhaupt nicht gefährdet.
Null.
Ja, ich kümmere mich um uns und alles andere blende ich aus.
Okay, ja.
Weil die Schiedsrichter kann man eh nicht mehr beeinflussen. Sie lassen sich halt auch nicht mehr beeinflussen. Man kann ja auch reden, kann man auch ganz selten mit einer. Bis auf den einen oder anderen, da will ich jetzt nicht jeden Unrecht tun, aber.
Ja, sag mal ein Beispiel. Wer ist dann so jetzt als Trainer sehr sympathisch? Mit wem kannst du sehr gut?
Als Trainer oder als Schiri, meinst du das?
Nein, als in deiner Rolle als Trainer, mit welchem Schiedsrichter oder vierten Offiziellen in dem Fall, wer taugt da so? Aktuell.
Jetzt letzte Woche war der Herr Ebner, das war eine lässige Geschichte. Und sonst als Schiri hat mir immer der Walter Altmann mit mir getaugt.
Walter Altmann, ja.
ganz in Ruhe immer reden können.
Stimme ich zu. Ja, das stimmt.
Ja, der kommt zu dir, der ist kommunikativ und sagt schon her, das habe ich jetzt so gesehen. Passt, okay. Das ist ja, was man eigentlich will. Ob die Entscheidung jetzt richtig oder falsch war, ist ja eigentlich nebensächlich. Wenn er das probiert zu erklären, wie er es gesehen hat in dem Moment, dann ist ja alles wieder gut. Aber ja, versteht halt nicht jeder.
Ich habe wieder recht. Das war einer meiner Lieblingsschiedsrichter.
Ja. Wie sagt man immer so schön? Klein, aber oh.
Ist das der Folgentitel jetzt schon?
Ja. Ganz früh. Kann sein. Schöne Grüße.
Liebe Grüße an Herrn Altmann. Robert, ich möchte einen starten. Natürlich aktuell mit dem LASK. Es gibt sehr viele Stimmen, die behaupten, der LASK hat in Österreich aktuell die beste Infrastruktur. Das neue Stadion spült alle Stickeln. Ihr werdet da bekocht. Es gibt Schlafmöglichkeiten. Wie ist es aktuell bei euch?
Genau, ja. Ihr könnt euch das so vorstellen, wo ich in Dubai gespielt habe, ist damals unser Sportchef, der Radovan Vujanovic und der Sigmund Kluber zu mir nach Dubai geflogen und haben mir das Projekt vorgestellt. Und natürlich auch sehr, sehr viele Worte über Stadion verloren. Und schon da hat man gemerkt, dass das wirklich ein Wahnsinnsstadion wird. Aber was da jetzt aufgestellt worden ist, wie das gebaut worden ist, was für Möglichkeiten wir haben, da muss man wirklich ja, deutscher Bundesliga-Niveau sprechen. Und ich hoffe, dass ihr irgendwann mal die Zeit habt, dass ihr mal vorbeikommt und euch das anschaut.
Ja. Nutschi, machen wir mal einen Städtetrip nach Linz.
Seid ja. Herzlich eingeladen, ja.
Sicher. Machst du die Tour mit uns dann, Robert, oder?
Nein, was denn sonst?
Du hast LASK-Museum.
Jawohl. Ja, das Museum müssen wir noch aufbauen, aber nein, wirklich, ohne Spaß jetzt. Was wir da um das Stadion herum im Stadion haben, das ist der Wahnsinn. Unser Koch, also wirklich zum Wohlfühlen. Eigentlich alles, dass man gut Fußball spielen kann, dass man sich wohlfühlt bei einem Verein. Ja, wie gesagt, der Präsi und der Sportchef haben damals viel darüber gesprochen und geschwärmt, aber ich muss sagen, das hat alles übertroffen.
Und wie ist es, wer ist da bei euch? Oder wer ist da? Du hast gesagt, einen Kochchef, wo ist das,
genau,
im Stadion?
Wir haben einen Sternekoch bei uns im Stadion im ersten Stock und ich kann es so vorstellen, da können dann die normalen Gäste, also normale Menschen, kommen zum Mittagessen und wir haben da unseren abgeschlossenen Bereich oder abgetrennten Bereich, wo wir essen und da gibt es quasi Montag bis Freitag normales Essen immer für jeden Mann. Also da könnt ihr auch, wenn sie vorbeikommt zu euch, das Stadion anschaut, dann können wir natürlich auch häufiger essen. Und wie gesagt, wenn man Sterne kocht, der, keine Ahnung, der hat, glaube ich, noch nie nicht einen schlechten Tag erwischt. Dementsprechend, ja, fühlt man sich einfach wohl, wenn man solche Sachen dann auch hat. Ich kenne einen LASK von davor, das heißt, wir waren in Bashing und in Bashing war die Infrastruktur weit weg von dem, was wir jetzt haben.
Wie oft habt ihr denn Essen mit der Mannschaft?
Wir haben eigentlich, ja, was der normale Ablauf, wenn wir jetzt nicht international spielen und du jeden Sonntag spielst, hast du halt unter der Woche deine 4 bis 5 Einheiten und dann haben wir eigentlich jedes Mal gemeinsam das Mittagessen. Du kannst an freien Tagen eigentlich immer ins Stadion essen gehen, also das ist, ja, jeder kann es eigentlich frei auswählen, wie es braucht und wie es will. Und ja, also wirklich eine geile Geschichte.
Nutschi, das war was, ha? Das ist schon was, genau was für uns. So ja. Geile Infrastruktur auf gutem Niveau, das ist professionell angelegt, das ist, da rennt man bei uns offen.
Ja, so soll es ja auch sein. Letztendlich.
Ja, ist wünschenswert.
Ja, natürlich, nur früher oder später, wenn man solche Sachen hinstellt, dann kommt der Erfolg auch irgendwo, weil es halt im professionellen Fußballgeschäft dazugehört. Ist ja wurscht, jetzt beim LASK oder auch zu meiner Zeit in England, da war das einfach Normalität. Und ich sage jetzt nur, auch Akademiespieler, U18, U15, 16, wie auch immer, die haben da alle essen gehen können. Und für diese Spieler ist das dann auch normal, weil der kennt das nicht anders in England vor allem. Verstehst du, was ich meine? Deswegen
Baked Beans.
Ja, natürlich zum Frühstück. Beans und Toast. Was willst du sonst? Aber ich würde nur sagen,
Klassiker,
ja, die wachsen halt mit dem auf und für die ist das Normalität. Und ja, ich glaube, dass die großen Vereine mittlerweile in Österreich vor allem, ich glaube, dass die auch schon auf einem guten Weg sind dorthin, muss man ehrlich sagen.
Klar, stell dir mal vor, du warst da vor mir berührt und jetzt nehmen wir einfach den Madrid her in dem Verein. vor 15 Jahren und jetzt den LASK. Und irgendwo war ich mal wieder mal mit dem LASK auf demselben Niveau, wenn man die alte Kugel hernimmt. Ja, und jetzt schaust du mal das Stadion in Linz an und in Riert. Klar hat sich auch ein bisschen was verändert, aber ich glaube, dass da schon um einige Welten der LASK voraus ist.
Ja, ja, sicher jetzt mittlerweile sogar. Braucht man da gar nicht drüber reden.
Robert, da kommen dennoch nicht drum vorbei. Wir müssen natürlich ein bisschen über das Tagesgeschehen reden. Verspürst du einen Druck ab und zu? Im Sinne von, dass sich viele wahrscheinlich denken in Spiele, wo es jetzt nicht so läuft, wo es gerade schwierig ist, dass sich wahrscheinlich das ganze Stadion denkt, ah, der Schul wird schon richten?
Ja, wenn man jetzt in der Vergangenheit die Ergebnisse hernimmt, dann war es schon oft so, dass wir dann das Spiel gewonnen haben durch ein Tor von mir. Ich muss eins wissen, ich bin Tuva gespielt und damals ist die Anfrage gekommen und ich bin ein gebürtiger Wölser, war in der Linzer Akademie und bin aus der deutschen Bundesliga, also als Aufsteiger in die deutsche Bundesliga nach Dubai gewechselt. Das erzähle ich dann später, warum. Dann hat es für mich die Frage, Robert, willst du das eigentlich noch? Und wo ich mir das mit Ja beantwortet habe, dann sind die nächsten Fragen gekommen. Und wie ihr wisst, ich bin mit 30 Jahren nach Österreich zurückgekommen. Und da kann ich mich nicht einfach hinstellen und sagen, ja gut, jetzt spiele ich einfach mal und habe keine Verantwortung. Und in den ersten Gesprächen ist das ja direkt signalisiert worden, dass die neue Führungsspieler brauchen, die keine Angst haben, auch gegen Widerstände anzukämpfen. Und in so einer Rolle habe ich mich ja mit Fortdauer meiner Karriere immer wieder identifizieren können. Und deswegen hat auch der LASK mich damals auch geholt. Sie waren damals in einer schwierigen Situation. Ich glaube, dass 8er waren sind und sie nach solchen Spielern gesucht haben und ich wollte die Challenge nochmal. Natürlich hätte ich mir jetzt irgendwo beim Burj Khalifa ein schöneres Leben machen hätte können, aber ich habe nochmal den Hunger verspürt und deswegen bin ich gekommen und ich habe ganz genau gewusst, was mir erwarten wird und ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich nochmal heimgekommen bin und mir den auch gestellt habe.
Lutsche, Länderspielpause, das heißt, du hast alles andere außer frei.
Ich bin, was frei zu tun, also was Freisagen gibt, habe ich überhaupt nichts mehr zu tun mit den Geschichten. Frei ist bei mir ein Fremdwort, Herr Casale.
Wenn die Folge rauskommt, bist du schon im Blau gekleidet, neben Franco Foda am Trainingsplatz. Und
Blau und Weiß, ja.
Blau und Weiß.
Wie hast du dich vorbereitet? Wie war das jetzt auf die Länderspiele? Wie war da die Vorbereitung?
Na, ich muss da ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich, was Vorbereitung betrifft und so, mich nicht so viel auf das vorbereiten können, weil ich ja selber mit Alltag einiges zu tun habe. Also, und außerdem haben wir mal jetzt abwarten müssen, das, weil ich das erste Mal dabei bin und weitere Geschichten wir dort vor Ort einfach genau besprechen im Detail, was wer dann zu tun hat für die kommenden Monate, was auch immer. Aber jetzt freue ich mich einfach, dass ich dabei sein darf und ja, aber wie es jetzt so ist, das tägliche Brot ist immer im Alltag und das andere ist ein Bonus für mich, wo ich einfach einfach mehr Erfahrung sammeln will von einem Trainer, der schon einiges erreicht hat in Österreich, der da auch zugestimmt hat, dass ich dabei sein darf und auf das freue ich mich eigentlich schon.
Aber zähl mal ein bisschen, die meisten werden es nicht am Schirm haben. Jetzt in der Länderspielpause, gegen wen spielt?
Wir spielen wo gegen spielt? Island. Zwei Spiele, Hin- und Rückspiel. Wobei das Rückspiel in Spanien stattfindet, weil Island ein Umbauprojekt hat für ihr Stadion. Und da werden wir in Spanien spielen. Und da geht es um den Einzug in die Gruppe B von der Nations League. Also das schauen schon zwei harte Spiele für uns. Und wichtige auch.
Da geht's um was? Welche Spieler sind da dabei? Wen kennt man da so?
Ja, wen kennt? Zum Beispiel so ein Amir Rahmani ist Innenverteidiger bei Napoli. Ich glaube.
Den kennt man ja.
Der sagt schon den einen oder anderen was. Ein Edon Zhegrova spielt bei Lille. Hat jetzt auch die letzten Male in der Champions League gespielt. Im Moment ist er leider verletzt. Ein Vedat Muriči war bei Lazio, jetzt ja bei Mallorca. Milot Rashica ist bei Beşiktaş war auch in der deutschen Bundesliga aktiv. Teamkollege von Robert Schul, Mr. Valon Berisha, auch dabei natürlich, nicht zu vergessen. Und ja, wir haben, was das betrifft, da gute Truppen. Also die Spieler, sei es der ein oder andere spielt in Deutschland, bei Köln, Augsburg etc. Also man glaubt es nicht, aber die Mannschaft ist nicht schlecht.
Ich muss ja noch eine Nachfrage stellen, mit dem Valon Berisha jetzt, in welcher Sprache jetzt da mit ihm, jetzt privat?
Ein Mix zwischen Albanisch und Deutsch.
Ja,
der Klassiker. Ist das so? Okay.
Ja. Ja. Es ist immer so.
Ja, naja, wenn du schon die warmen Gefilde angesprochen hast, Mallorca war jetzt schon, ist schon gefallen, Spanien eben. Ich glaube, wir reden ein bisschen über Dubai, oder, Nutsche?
Ja, weil ich war ja in Dubai, du warst ja auch schon in Dubai, Lifestyle pur.
Hallo.
Warum soll man da nicht über Dubai reden?
Ja, Robert, erzähl mal.
Vor allem, wenn jemand sogar dort war für längere Zeit. Wir waren ja nur 10 Tage dort, Holidays, und dann sind wir waren in der Scheinwelt und dann sind wir wieder zurückgekommen und dann war der Alltag wieder da. Weißt du, was ich meine?
Das ist auch die Frage, die ich habe. Ab wie vielen Tagen nervt Dubai?
Man nerven schwer. Also, wenn Dubai nervt, der hat schon andere Probleme. Ich muss sagen, ich war zum ersten Mal in Dubai auch dort, wo ich unterschrieben habe. Das ist die lustige Geschichte. Wann ich habe nicht einmal Urlaub da gemacht, habe ich immer nur gehört, ja, Dubai. Und ich muss sagen, ehrlicherweise, wo ich mit Union Berlin aufgestiegen bin, ist das erste Angebot gekommen aus Dubai. Und dann habe ich nicht einmal gewusst, dass dort so richtig Fußball gespielt wird. Ja, natürlich kannst du dort mehr verdienen und so, das ist eh klar. Aber ich bin nicht einmal einen Millimeter bevor, dass man dort Fußball spielen kann. Und da war ich, glaube ich, 28, 27. Und dann habe ich gesagt, dann bin ich zurück nach Hoffenheim. Und dann habe ich 6 Monate eine schwere Zeit gehabt, wo ich wenig oder gar nichts gespielt habe. Und dann habe ich mir damals geschworen, wenn einmal nur mal so ein Angebot kommt, dann werde ich mir es ja einmal richtig überlegen. Und habe dann den Schritt gewagt. Und ich muss echt sagen, ich bin sehr positiv überrascht, also vom Leben sowieso, aber auch von den Menschen dort. Ich mit meiner Frau, mit unserem Sohn, unser großer Sohn ist ja auch geboren in Dubai. Ja, wir können uns unser späteres Leben auch dort vorstellen. Dementsprechend haben wir uns sehr wohl gefühlt.
Und wie viel Urlaub war das dort? Also klar, du hast dort ein Fußball gespielt, ist schon klar, aber das ist ja jeden Tag Urlaubsflair, oder?
Ja, also wir haben 5 Minuten vom Burj Khalifa gelebt. Das heißt, wir waren direkt ja in der Innenstadt, in Downtown, und mein Verein war aber auf der anderen Seite von der Küste. Also ich bin jeden Tag eine Stunde 15 hin und her, also eine Stunde 15, 2,5 Stunden im Auto gesessen. Und du kannst es so vorstellen, natürlich ist dort sehr heiß und du kannst tagsüber nicht trainieren. Dementsprechend ist immer am Abend das Training. Das heißt, du hast ein schönes Leben bis 16, 17 Uhr und dann fährst du um in die Stadt und dann hast du drüben Training. Und zu meiner Zeit dort waren 4 professionelle Spieler möglich und der Rest war ja Teil Amateure und ja Teil Profis. Also ich habe mit einigen zusammengespielt, die was irgendwo am Flughafen gearbeitet haben, die was Polizisten waren und so weiter. Das kann man sich, ihr lacht, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Und trotzdem muss ich sagen, wenn du jetzt das Spiel anschaust, dann denkst du, da bist du deppert, was für schlechte Qualität. Aber so schwer ist es dann auch wieder dort zu spielen. Weil wenn du nur 3 professionelle Spieler mit dir hast, also du der 4. bist, und für die ist, was heißt Stellungsspiel, die haben das nicht gekannt. Das ist für einen ein Fremdwort. Professionalität ist ein Fremdwort. Du hast irgendwie um 19 Uhr Training und du musst um 19 Uhr am Platz draußen stehen. Ob du um 18.52 Uhr ins Stadion kommst oder ob du um 18 Uhr schon da bist, das interessiert eigentlich keinen Menschen. Und das macht die Geschichte dann nicht so einfach, muss ich sagen. Also in meinen Anfangsmonaten, was das Fußballerische betrifft, hat man schon dann oft die Bundesliga angeschaut und Bochum, ich bin ja mit Bochum aufgestiegen und habe mir gedacht, bist du deppert, Robert, war das die richtige Entscheidung? Aber im Nachhinein muss ich euch wirklich sagen, ich bereue keinen Millimeter, dass ich dort umgegangen bin. Ich habe eine neue Kultur kennengelernt. Das ist muslimische Kultur, aber sehr herzlich willkommen. Wie gesagt, wir haben uns sehr wohl gefühlt. der Fußball war natürlich nicht professionell bzw. ausbaufähig und mittlerweile sind sie auch schon einiges besser geworden. Und wenn man sieht, wer heutzutage schon in Saudi-Arabien spielt, dann sieht man, wohin der Trend da geht. Aber ich muss sagen, die Erfahrung, die will ich nicht missen und bereuen tue ich es auf gar keinen Fall.
Aber hat es da nicht extrem viele Tage gegeben, wo es, weiß nicht, um 9, 10 warst entspannt brunchen bei einem Café und dann hast du am Strand gehauen, hast du eingeschmiert und um 4 hast du gesagt, so, Schatzi, genau. ich bock meine Hand doch jetzt zusammen, einmal springe ich noch eine, weil nachher muss ich den Kollegen noch erklären, wie es mit der Restverteidigung war am Wochenende.
So ungefähr, ja. Ja, was der in Dubai wird halt alles, wie soll man sagen, später klebt. Also dort gibt es keine 7.30 Uhr aufstehen und Termine. Das ist alles nach hinten verlegt, weil die Kultur, die Menschen dort einfach ganz anders leben. Ja, bis 16 Uhr waren wir dann oft entweder am Pool oder am Meer und ja, dann isst noch vorher was und dann fährst du los und dann gehst du trainieren. Und so war unser Tagesablauf. Also sehr entspannt, sehr chillig. Ja. Ich muss aber eins sagen, für den Kopf, wenn man dem Profifußball gewohnt ist über einige Jahre und dann ist das für den Kopf gar nicht so einfach. Also klar, jetzt wenn wir jetzt da sitzen in Österreich, denkst, da bist du deppert, wie schön wäre das. Aber wenn du dann dort bist, dann gibt es schon einige Tage, wo du denkst, ein bisschen professioneller wäre dann schon recht und so weiter. Und ja, wie gesagt, deswegen muss man da erst reinkommen. Ich habe einen Mitspieler gehabt aus Deutschland, Peniel Mlapa, der war 2 Jahre vor mir schon dort und der hat mir das ein bisschen erleichtert, weil er schon dann oft gemerkt hat, dass ich dann ja ein bisschen unzufrieden war, warum ich gekommen bin und was ich dann auch da mache. Aber mit der Zeit, sage ich, wenn du dich daran gewöhnst, wenn du einige Sachen sind dort halt, also sind bei uns in Österreich nicht normal, wenn man jetzt hernimmt, du wirst in der Halbzeit ausgewechselt und fahren die Spieler heim. Dann gibt es nicht Warten oder sonst was, dann die fahren heim und ferner ist das Spiel beendet. Und wenn du das in Österreich machst, dann hast du gleich mal einen Quetschstoff oder sonst was. Und das ist halt dort, oder wenn jetzt einmal ein einheimischer Spieler, muss man ehrlich gestehen, auch sagt, ich habe halt keine Zeit, dass ich zum Training komme, dann kommt er halt nicht. Und das ist halt normal.
Und wo ist er dann? In irgendeiner Mall in Dubai?
Dann heißt es einfach, ja, der hat einen wichtigen Termin. Die machen sich das natürlich untereinander aus und dann kommt er halt nicht. Und bis du den Rhythmus einmal ein bisschen kennengelernt hast, bis dass du weißt, dass das normal ist, am Anfang regst du ihn auf und denkst, das kann ja nicht euer Ernst sein. Aber irgendwann einmal, akzeptierst du das und ja, dann ist das auch irgendwo, dann wird das auch irgendwo normaler. Und wie gesagt, das sind schon so einige Sachen, wo dann Unterschiede sind und wo du denkst, das kann wirklich nicht eher der Ernst sein, aber das ist wirklich dort normal.
Aber das mit den 4 Profis, war das jetzt nur bei dem Verein, wo du warst so? Weil die nein, nicht so nein, oder war das in der generell, also in der ganzen Liga
genau,
war das?
Okay. Genau, du hast 4 professionelle Spieler und dann hast du nur 2 Spieler unter 21, die dürfen auch Ausländer sein. Okay. Und pro Mannschaft, das ist von der Liga so vorgegeben und da gibt es keine Ausnahmen. Und du kannst da nicht mehr Spiele im Kader haben. Du kannst da nicht jetzt irgendwie 10 Spieler haben und dann nimmst du halt 4 das eine Spiel, die anderen 4, dann wieder die anderen. Also du kannst nicht hin und her tauschen. Du wirst angemeldet wie in der Bundesliga in Österreich mit der Kaderlisten und dann gibt es kein Hin- und Her-Switchen.
Okay. Und wir kennen ja Dubai, also die meisten waren ja sicher schon alle mal in Urlaub dort, aber wir fahren ja jetzt nach Dubai oder wir fliegen nach Dubai oder Abu Dhabi und diese Stadt oder dieses, wo du halt dieses, wie sagt man, Town, kleinere Stadt, wo du gespielt hast, wie kann man sich das vorstellen? War da ein Riesenunterschied zwischen Dubai Stadt mit der infrastrukturellen Geschichte?
Extrem.
Wenn du in die andere Stadt gefahren bist, weiß nicht, 1:10 entfernt oder 1:15, war das dann quasi.
Extreme Unterschiede, ja. Also sehr altmuslimisch. Fujairah hat die Stadt geheißen. Ich habe mir sagen lassen, dass da einige aus Dubai hinfahren, das Urlaub machen, so übers Wochenende. Hat auch ein paar schöne Ecken, muss man ganz ehrlich sagen, aber altmuslimisch. Das heißt, dort wirst du keine Frau sein, die irgendwie mit einem Bikini herumspaziert oder die kürzeres Kleid anhat, sondern das ist alles eher, ja, wie soll man sagen,
ja, konservativ. Religiöser.
Genau, richtig. Und ich kann mich noch an ein Highlight erinnern. Wir sind halt frisch hinkommen und ich gehe mit meiner Frau spazieren in der Mall. Und meine Frau war ganz normal angezogen und dann hat sie irgendwie nach 10 Minuten gesagt, Robert, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, wenn mich jeder anschaut und sie denkt wahrscheinlich, was ist das für eine? Und dann sind wir heimgefahren. Und bis dass wir halt das dann auch so verstanden haben, dass wenn du dann in so eine, ja, in so eine altmodische Stadt kommst, altmodische, ja, von der Religion noch altmodisch, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Und natürlich, wenn du dann die Skyline siehst in Dubai, dann ist alles, was man davor gehört hat und das Frauenrechte und so, das ist kompletter Bullshit. Meine Frau ist teilweise, wo sie schwanger war, nachts um, keine Ahnung, 10, 11 Uhr spazieren gegangen und kein Mensch hat ihr irgendwie was getan oder sie angeschaut schief. Das gibt es dort nicht. Also Sicherheit in der Stadt ist unglaublich und wahrscheinlich haben wir uns deswegen auch sehr wohl gefühlt.
Ja, aber das sagt man eh, dass da, was die Sicherheitsvorkehrungen so, dass da sehr safe ist, generell in den Emiraten.
Also das kann ich unterschreiben. Ja, das kann ich unterschreiben. Und wir haben uns am Anfang auch gedacht, boah, wie wird das sein und so, wie sicher ist das alles, aber total überzeugt. Total überzeugt, sehr sicher und auch die Menschen, die sind wirklich Wahnsinn. Also wir haben uns sehr wohl gefühlt und ich wünsche es an jeden Fußballer, der was einmal die Chance hat, dort umzugehen, dass er das einmal erlebt. Und jeder kann dann für sich entscheiden, wie lange er es macht, aber das muss man schon erlebt haben.
Tino, war das was für dich? Du Best City.
Nutsch, du kennst mich.
Sonnencreme.
Sag du mal, ob es was für mich wäre. Du kennst mich gut als Fußballer. War das was für mich?
Boah, wie der Robert jetzt so erzählt, I'm not too sure.
Ja, sag nicht. Also jetzt gerade glaube ich nicht.
Nein, ich sag's euch, es ist wirklich speziell. Also es ist nicht für jeden. Und eben was der am Anfang, wo du das Angebot kriegst und wo du dann einmal die informierst, dann sagt er das wer, dann denkst du so, ja, der kennt mich ja gar nicht. Aber ich muss wirklich sagen, das ist wirklich so. Es ist nicht für jeden. Lass dich nicht blenden von dem Burj Khalifa und dem schönen Wetter und dem Lifestyle und so weiter. Das Leben dort und das Fußballerleben ist wirklich nicht für jeden und jeder kommt nicht zurecht mit dem. Und hier war wirklich, wie ich schon vorher gesagt habe, Tage gehabt, wo ich mir gedacht habe, Robert, warum hast du das gemacht? Also unterschätzen soll man das auf gar keinen Fall.
Aber du bist ja eben mit Bochum ausgestiegen, aus der zweiten Bundesliga, in die Bundesliga. Du warst einer der besten Spieler und der Wechsel, der hat ja schon ein bisschen für Aufruhr gesorgt, dass du sagst, deutsche Bundesliga, na danke, ich gehe lieber nach Dubai. Hast du im Moment des Aufstiegs schon gewusst, dass du nicht mitgehen wirst in die Bundesliga?
Nein, es war tatsächlich so, dass ich habe das Angebot gekriegt im März und wir standen ja da im Aufstiegsrennen und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem nicht befasst, sondern ich wollte einfach nach dem halben Jahr, wo ich gar nichts gespielt habe in Hoffenheim, ich bin ja quasi aufgestiegen mit Union Berlin, bin zurück, also ich war ausgeliehen bei Union Berlin, bin aufgestiegen. Und eigentlich wollte Union mich verpflichten und dann ist das Go nicht gekommen von Hoffenheim und ich habe in 6 Monaten kein einziges Spiel gemacht. Und dann war es für mich klar, dass ich nicht mehr in Hoffenheim bleiben will, sondern dass ich irgendwo spielen will und mich wieder beweisen will. Und dann bin ich eben nach Bochum, die auch in einer sehr schweren Phase gestanden sind zu der Zeit. Die waren im Abstiegsrennen. Aber ich habe mir die Mannschaft angeschaut und die Gespräche mit den Trainern und mit den Verantwortlichen war so, dass ich mir gesagt habe, wenn wir schaffen, dass wir drinnen bleiben das Jahr, dann traue ich uns zu, dass wir in der Liga nächstes Jahr, wenn wir zusammenbleiben, und das war das Ziel von dem Verein, dass keinen gehen lassen, sondern dass wir zusammenhalten, die Mannschaft, dass wir dann attackieren. Natürlich, dass das dann alles so kommt, das wisst ihr beide, das ist im Fußball, kannst du das nie planen. Und eben dann kam im März das Angebot und dann hast du das einfach mal angehört und hast gesagt, okay, Dubai, ich habe natürlich nichts gewusst, ich habe nur gewusst, okay, da kann man wahrscheinlich schön Urlaub machen, aber weder Fußball noch habe ich mich irgendwie, oder ich habe es fast niemandem erzählt, weil ich mich gar nicht befasst habe mit dem. Mein Ziel war für mich, dass ich einfach nur mal beweise, dass ich mit einer Mannschaft aufsteigen kann und ein wichtiger Faktor sein kann. Und wir haben ja am letzten Spieltag sind wir erst aufgestiegen, was erst perfekter Aufstieg. Und ich kann euch eins verraten, ich habe eine Ausstiegsklausel damals gehabt und die war nach dem Aufstieg noch 5 Tage. Und wir haben natürlich dann, das war ja die Corona-Zeit, und wir haben halt dann so eine Meisterfeier gehabt, und dann habe ich ganz genau noch 2 Tage gehabt. Und die haben aber nicht locker gelassen und haben mich einfliegen lassen und gesagt, wir zeigen da jetzt alles und du entscheidest dich dann. Und ich war dann sehr offen mit dem Verein, und für das bin ich den Sebastian Schinzelotz, der war ja damals der Sportchef, der ist jetzt in Wolfsburg, sehr dankbar, dass er zu mir gesagt hat, Robert, schau dir das an, und wenn du das machen willst, dann, und du die Ausstiegsklausel nutzen willst, dann machst du das, und dann ist das einfach so. Das gehört dazu zum Fußballgeschäft. Und ich bin dann rübergeflogen und haben mir das alles angeschaut und war mir wirklich nicht sicher, ob ich das machen will oder nicht. Und ja, ich wisst ja dann, wie das dann abläuft. Und die haben dann irgendwie dann auch mitgekriegt, dass ich nicht so überzeugt bin von dem. Und dann haben sie es nur mehr erhöht, und dann habe ich gesagt, okay, wenn sie jetzt nur mehr erhöhen, dann kann ich nicht mehr Nein sagen. Das war einfach so. Ich war zu dem Zeitpunkt 29 und
Hast du einen Scheich angerufen, eine extra Scheich nochmal, dass er
nochmal. Nein, genau, war. Wir waren bei ihm das war der letzte Tag, und dann haben sie mich in die Farm eingeladen zu dem Scheich, und dann sind wir da so gesessen, da waren irgendwie 10 Leute von ihnen, alle mit der weißen Montur.
Und dann hat er gesagt, what do you want, my friend?
Und der Robert hat Kappelverkehr aufgehoben.
Nein.
Kappelverkehr, die alle.
What do you want, my friend?
Nein, was du, und du siehst, bei denen ist das dann so eine Respektsache, weißt du? Wenn die für die alles machen und du dann absagst, dann sind die alle so, wie soll ich das sagen? Lucci, du kennst das eh ein bisschen.
Ja,
das
ist dann,
die sind alle so sauer direkt. Weißt
so du, angepisst du hast, ein bisschen.
Genau. Und ich bin halt dann gesessen und weißt du, und das hat nicht aufgehört. Von allen Seiten, du musst zu uns kommen, und wenn das nicht ist, dann machen wir das noch ein bisschen mehr und das noch und das noch. Und dann bin ich da gesessen und ich bin mit meinem Bruder rübergeflogen, und wir sind dann gesessen und haben uns das angehört, und dann haben wir gesagt, hey, ich muss jetzt anrufen in Bochum und ich muss das machen. Und eine halbe Stunde später ist dann passiert, und dann haben wir gesagt, ich mach's, und wie gesagt, am Ende des Tages sage ich, Gott sei Dank habe ich es gemacht. Nicht nur vom Finanziellen, das ist mir relativ egal, sondern mehr von dem, dass wir neue Kultur kennengelernt haben, dass wir wirklich gute Leute getroffen haben, befreundet sind mit einigen Leuten, jetzt mittlerweile jeden Winterurlaub dort verbringen, ja, uns wirklich auch daheim fühlen dort. Und das ist mehr wert, als alles Geld da wird.
Aber trotzdem mit dem Geld, wie wird denn das dort gezahlt? Wird das monatlich ausgezahlt wie bei uns? Oder?
Genau, also das war...
Ganz
genau,
normal aufs Konto überwiesen, logischerweise.
Genau, du hast... du hast deine Zahlen im Vertrag stehen, und dann kriegst du erstmal ein normales Handgeld, und den Rest kriegst du pünktlich. Also wir haben nicht einmal irgendwie einen Tag später das Gehalt gekriegt. Der Unterschied zu Österreich, würde ich jetzt sagen, ist, du spielst am Samstag das Spiel und hast am Dienstag schon die Prämie auf dein Konto. Also das ist der kleine Unterschied. Aber sonst ist es eigentlich genau dasselbe. Und natürlich, dort gibt es kein Weihnachtsgeld und kein doppeltes.
Das gibt es aber in Deutschland ja nicht, wie du weißt.
Nein, genau.
Wie waren die zu dir oder zu euch zum Beispiel, wenn du mal ein Spiel verloren habt? Das würde mich noch gerne interessieren, so, weil normalerweise diese Mentalität, diese Wurst, aber so türkisch-arabisch, ist immer sehr schwer.
Dort ist das so, was das Training betrifft und so weiter. Das erste Learning, was wir mitgeben haben, ist, du darfst dort keinen anschreien.
Okay.
Das gibt's dort nicht, dass du jemanden anschreist nach einem Fehler.
Ja, da war es für dich nichts geworden, Lucci, wie du bei der Fehler sagst.
Schwer, genau, deswegen sage ich ja, deswegen waren es ja so viele Leute schwer, dann dort zu spüren und zu funktionieren.
Und was hast du dann gemacht? Du hast geschluckt oder einfach
nichts? Nein, es ist dann wirklich komisch, dass du lernst es zu akzeptieren. Du sagst einfach, okay, das ist dort normal, und du musst für dich jetzt selber den Weg finden, dass du trotzdem glücklich bist. Dort nach einer Niederlage ist, da fährt einfach jeder heim und dann hast du verloren, und dann ist das halt so.
Ja, und, aber es kommt keiner von diesen Sportdirektoren oder so am nächsten Tag und macht ein bisschen.
Doch, also es kommt dann der große Scheich, und der kommt dann zum Training, und dann gibt es halt vor dem Training, sagt er halt seine Meinung, wie er das Spiel gefunden hat. Okay. Der Trainer steht halt daneben und hört sich das an.
Und der Trainer, ist das meistens ein Ausländer oder auch ein...
Das war ein Ausländer bei uns, ja.
Okay.
Der war aus Uruguay, genau, Jorge da Silva.
Okay.
Ja, das...
War er auch zum Urlaub machen da, oder?
Nein, der war tatsächlich, der war in Saudi, der hat in Saudi schon gearbeitet und war dann auch in Dubai und in dem Verein, glaube ich, war er dann das vierte Jahr schon, oder das dritte oder das vierte Jahr. Für den war das normal, was dann der hat am Anfang, wo er die Ausländer begrüßt hat, hat er uns halt zusammengenommen ins Büro und dann haben wir einen Kaffee getrunken und dann waren es halt ja, die Highlights erzählt, was dort halt normal ist. Es gibt es im Profigeschäft nicht, aber dort ist das normal. Ja. Und es war halt so, dass nach einem Spiel redet natürlich auch der Trainer, aber wenn der Presse reinkommt und da sitzt halt jeder da und dann redet er und dann ist jeder still und so läuft das auch.
Horchst das
und,
auch?
Genau, und das ist halt, was der, die, wenn, und einen Fehler darfst du nicht machen, und sobald die Einheimischen irgendwas gegen die haben, bist du verloren. Also dann bist du weg vom Fenster. Und deswegen darfst du auch nie wen anschreien von den Einheimischen, weil das kann ja irgendein Onkel von irgendeinem Scheich sein und der geht dann heim und ist dann sauer und dann sagt er, sein Onkel, ja, was ist? Dann sagt er, ja, der Ausländer ist so und so und dann, weißt du, dann ziehst du gleich mal einen Kürzern und also da hat es schon Vorfälle gegeben. Bei uns in dem Jahr nicht, muss ich sagen, aber da hat es Vorfälle gegeben. Da hat einer einmal einen im Training ganz normal, was der angestellt und wie es halt so ist und der war dann eine Woche später ohne Vertrag mehr.
Abfahrt, Abflug.
Genau. Genau. Kannst halt in Österreich, wenn ich das, ich bin ja damals, wo ich nach Linz gekommen bin, haben sie mir halt viel gefragt, die Mitspieler, und dann, wo ich Geschichten erzählt habe, haben sie gesagt, das glauben wir nicht, das ist ja nicht normal. Aber ja, es ist normal.
Ja. Aber wenn ich Mentalität, kann ich so eine kleine Geschichte erzählen, nur wie in der Türkei war. Und du weißt, da gibt es auch so Trainingsgelände und jeder hat ein Zimmer und egal, infrastrukturell ein bisschen öter, je nachdem, was für Verein, aber es ist halt alles da und du hast Koch mit Kellner, alles drum und dran. Und die haben wirklich alles für dich gemacht. Auch in der Türkei so ähnliche Mentalität, ein bisschen wie da in Dubai und so. Aber du hast gemerkt, wenn wir ein Spiel verloren haben und wir haben eine sehr gute Saison gehabt, wenn wir ein Spiel verloren, alleine wisst ihr schon, das Essen gebracht haben. Du hast gemerkt, die sind brennhart auf die, die waren so Fans auch von dem Verein, weißt du? Und du hast einen Toast bestellt und so. Und er hat einfach in Toast so hingehauen, ein bisschen so da. Hast dann eh nicht verdient, so in der Art, dass du das Spiel verloren hast. Das ist ein Wahnsinn.
Ja, ja. Aber das ist ähnlich. Das ist ähnlich. Das stimmt. Wenn du gewinnst, dann tanzt alles für dich und keine Ahnung, eine Geschichte war so, wo einmal einer gekommen ist, ein älterer Spieler, und gesagt, wenn wir das Spiel gewinnen und du machst irgendwie ein Tor, dann hast du einen Wunsch frei und dann gesagt, ja, ich brauch nichts und dann haben wir ein Spiel gewonnen und dann ist er gekommen mit einem neuen iPhone und gesagt, ja, das ist ein Geschenk von mir. Und dann schenkt er dir einfach ein iPhone.
Ja, danke.
Was du denkst, ja, was der bei einer spielt sowieso Geld keine Rolle und dann schenken sie dir ein iPhone oder Louis Vuitton tauschen oder sonst was. Also, wie gesagt, ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt, weil die Menschen dort sind sehr lustig, sehr offen. Die laden die dann auch oft ein, so Safari-Touren, wo sie dann gemeinsam Barbecue machen und so weiter. Und das geht ja alles bis 5 Uhr in die Nacht rein. Weißt du, bei einer ist nicht so, es ist 12 Uhr, ich muss heim, weil das und das ist am nächsten Morgen. Nein, bei einer ist einfach alles entspannt. Alles geht irgendwie und das machen wir schon und das kriegen wir schon hin und so. Und das hat mir sehr gefallen und das hat mir sehr geholfen, dass ich dann das Fußballerische, das Professionelle, was ich dann gehabt habe oder gelernt habe über die Jahre, dass ich das dann auch ein bisschen hinten angestellt habe und gesagt, ja, das ist da normal und solange du da bist, musst du mit dem klarkommen und das hat mir das ein bisschen erleichtert.
Hey, schon sehr spannend, oder Nutsche? Wie andere Welt.
Ja, es ist spannend, aber irgendwie auch, ja, wie sagen wir so, ich glaube, die Erfahrung hat sich ausgezahlt, oder in dem Sinne?
Extrem. Deswegen sage ich ja, mir war viel, also wenn du jetzt fragst, was ich am meisten mitgenommen habe, das war das wie leben die erstmal ohne Fußball und was ist für einen wichtig im Fußballerischen und das und dazu das Menschliche, das waren so diese Sachen, wo ich gesagt habe, das habe ich mitgenommen und deswegen bin ich ja froh, dass ich es gemacht habe. Weil sonst kennst du den normalen Deutschen, ich meine, du bist eh dort und du weißt eh, wie das ist, oder Nutsche, du warst da in England.
Durch und durch Bundesliga beziehungsweise zweite Bundesliga. Also da passt kein Blatt Papier drunter.
Dort ist das halt ganz anders. Und ja, das war die Erfahrung, wie gesagt. Also richtig gute Erfahrung.
Aber das heißt jetzt, du hast es eh schon vorher so anklingen lassen. Du würdest jetzt die Erfahrung nicht eintauschen gegen einige Spiele in der deutschen Bundesliga. Volle Stadien, Dortmund, Bayern.
Beides natürlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde mir jetzt nicht für eine Sache entscheiden wollen müssen. Natürlich, wir brauchen nicht reden, deutsche Bundesliga ist ist für mich als Kind, das war das Ziel. Und trotzdem sage ich dann, wie oft hast du in deiner Karriere, also ich hab einfach nicht die Chance gehabt, ich hab die Chance gehabt, dass ich in Deutschland oft wechselt, aber ich habe nicht so oft die Chance gehabt, dass ich irgendwo am Meer lebe zum Beispiel oder schönes Wetter jeden Tag habe. Ich habe natürlich in Deutschland oft Optionen gehabt zu wechseln, aber sowas habe ich nicht in meiner Karriere gehabt. Und wenn du da irgendwie so deinen Karriereplan meinst oder irgendwie so Ziele hast, dann war das immer ein Ziel, dass ich irgendwann einmal irgendwo spüre, wo ich jeden Tag ein schönes Wetter habe. Weil wir wissen alle, dass wenn die Sonne draußen scheint, lebst du einfach besser und alles geht einfach auch von der Hand weg. Und das wollte ich und das habe ich dort erst gehört.
Aber wie hast du dann den Switch wieder geschafft? Also ich lasse mir das irgendwie einreden, wenn man sagt, es sind die letzten Jahre der Karriere, das macht man dann ein, zwei Jahre und dann hört man auf. Ja. Aber du bist ja dann noch einmal komplett im Profibetrieb, wie du sagst, zum LASK, in einem Umfeld, was hochprofessionell ist, wo man hohe Ambitionen hat. Also der Switch muss ja auch ein Wahnsinn gewesen sein.
Genau, das war ja das, was ich vorher schon gesagt habe. Ich habe mir dann irgendwann einmal die ersten Gespräche dann stattgefunden, Februar, März, glaube ich. Und da haben sie mich gefragt, sollen sie überhaupt kommen? Lohnt sich das? Und ich war ja, ich hab damals.
Du hast gesagt, für euch sicher, weil das Wetter wird gut sein.
Ja, so ähnlich, ja. Ihr werdet ein schönes Leben unter drei, vier Tagen. Nein, Spaß. Ich habe ja damals dann zwei Sachen am Tisch gehabt, das kann ich halt sagen. Das war aus Deutschland ein großer Verein, ein Traditionsverein, der was unbedingt wieder auf, ich wollte in die erste Liga. Und das war der LASK. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, Robert, willst du das eigentlich alles? Oder willst du, passt das? Weil ich hätte in dem Verein meinen Vertrag auch verlängern können, um ein weiteres Jahr, dass ich dann quasi drei Jahre insgesamt gehabt hätte. Oder willst du einfach nur mehr professionell, willst du international, willst du Deutschland um den Aufstieg wieder spielen? Das sind alles so Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ich war in meiner Zeit, wo ich dort war, nie so, dass ich gesagt habe, ja, jetzt ist mir scheißegal, wie viel ich wiege oder wie viel ich trainiere oder also der Hunger war noch immer da. Und wie man sich vorstellen kann, wenn ich jetzt mein Gehalt aus Dubai hernehme oder das vom LASK, dann sind das Welten ein Unterschied. Aber am Ende des Tages, was willst du? Willst du nur das Geld haben oder willst du Challenges haben? Und ich habe die Challenge dann gebraucht und deswegen habe ich mich auch entschieden und deswegen habe ich zu einer gesagt, die Kinder kommen. Ich höre mir das an und wie gesagt, wir sind uns sehr, sehr schnell einig geworden, weil ich einfach das Projekt spannend gefunden habe, das neue Stadion, der Modus in Österreich sowieso, weil du hast ja die ersten vier Mannschaften spielen ja quasi jedes Jahr international und natürlich habe ich immer wieder dann auch nach Österreich geschaut, wer spielt da international, was sind die Gegner und ich meine, wir sind ein Jahr später, stehe ich auf einmal an der Anfield Road und spiele gegen Liverpool und das zahlt sich natürlich dann aus. Oder das war dann letztendlich auch mein Traum, warum ich dann auch wieder zurückgekommen bin.
Sehr, sehr beeindruckend. Irgendwie das gesamte Paket extrem, extrem spannend zum Anhören, oder Nucci? Weil so unterschiedlich alles ist.
Stimmt. Von eins Extreme ins andere, oder?
Ja, Wahnsinn. Also genug erlebt. Geschichten kannst du erzählen, Robert.
Nein, ja, Gott sei Dank. So soll es ja sein nach einer Karriere, finde ich, dass du dann auch einiges mitnehmen kannst. Und wie gesagt, was das hätte noch hinten losgehen können. Ich hätte kommen können nach Österreich und sagen können, aber bist du der, jetzt habe ich ein Jahr auf Amateurniveau gespielt und weißt du kommst nicht mehr zurecht, das hätte auch passieren können. Und dann hättest du vielleicht die Frage gestellt, warum habe ich das gemacht? Aber ich habe dann auch mit dem Didi Küber, glaube ich, den perfekten Trainer gehabt, der mit dem ich ganz offen und ehrlich das auch besprochen habe, wie wir das jetzt angehen die nächsten Monate und der mir dann auch ganz klar gesagt hat, Robert, du wirst am Anfang, sage ich dir jetzt schon, wirst du deine halbe Stunde, 45 Minuten, maximal einmal 60 Minuten spielen. Und die Wintervorbereitung nutzen wir dann, dass du dann richtig fit wirst. Und ab dann singen die einen richtigen Robert Schul. Und dementsprechend bin ich ja sehr dankbar, dass ich damals einen erfahrenen Trainer gehabt habe, der das auch versteht und nicht jetzt irgendwie, wie das Nucci sagt, ein Laptop-Trainer, einen jungen, motivierten, der was da jetzt hört, wie der Fußball geht. Ich hab den perfekten Trainer zu der Zeit gehabt und deswegen ist es dann auch aufgegangen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und der Didi weiß das ganz genau, dass ich ihm da sehr dankbar bin, dass er mir dann auch geholfen hat, dass ich dann letztendlich auch wieder auf das Niveau komme, beziehungsweise dann drüber bin, weil ich weiß, wenn ich fit bin, dann bin ich in Österreich ein Spieler, der was den es nicht so oft gibt. Und das war mein Ziel und das habe ich erreicht. Und er hat mir da sehr geholfen.
Du hast abgesehen vom Didi Küper andere auch noch herausragende Trainer gehabt, möchte ich behaupten. Also die Listen liest sich natürlich fantastisch. Ja. Ich habe jetzt nur mal drei ausgeschrieben. Urs Fischer bei Union Berlin, seid aufgestiegen, Roger Schmidt hast gehabt. Und in Hoffenheim, da war überhaupt eine unfassbare Kombi. Nucci, pass auf, wer da jetzt an alles im Verein war.
Schieß los.
Der Julian Nagelsmann hat dich geholt nach Hoffenheim.
Richtig.
Da war Co-Trainer der Rino Matarazzo. Und Geschäftsführer Sport war der Hansi Flick.
Alexander Rosen, Sportdirektor, und Alfred Ströder, später der Co-Trainer.
Genau.
Der später bei Barcelona war und bei Ajax war und Brügge war. Und ja.
Wie war der zum Beispiel, weil der Nagelsmann hat dich ja geholt und so, jetzt kannst du ja ein bisschen da, wie kann Julian, man das, Julian Nagelsmann, wie kannst du denn, wenn du jetzt beschreiben müsstest, in kurzbündig, knackig?
Ich habe damals einen riesen Schock erlebt, wo ich nach Salzburg gekommen bin, wo ich mit Roger Schmidt zum ersten Mal essen war, weil mein Ziel war ja damals als Ried, ich bin ja ein Ried-Profi geworden und habe dann zu meinem Berater, zum Jürgen Werner, gesagt, Jürgen, ich will in Österreich nirgendwo wechseln, ich will ins Ausland, ich will nach Deutschland. Und der hat mich dann gebeten, aus Respekt, dass ich mich mit Roger triff, mit Roger Schmidt. Und ich bin damals mit den 3,5 Stunden beim Essen gesessen und ich sage, Hans, sowas habe ich selten erlebt, einmal nur erlebt mit Julian. So ein Inhalt, so eine Führungspersönlichkeit, so eine Klarheit, so strukturiert, das habe ich noch nicht. Das waren meine zwei Top-Trainer und ich beim Julian, ich bin ja gekommen zum Hofheim, habe die Schambeinentzündung gehabt, habe 5 Monate, glaube ich, gar nicht gespielt und dann habe ich in der Rückrunde ein paar Einsätze gehabt. Aber was ich da gelernt habe, dass man mit so einem jungen Jahren so viel Fußballwissen hat, Fachwissen, wo du, keine Ahnung, jetzt schaust das Spiel an, du jetzt oder ihr beide schaut euch jetzt das Spiel an und dann redest du mit einem 2 Stunden über Fußball und dann schaust du dasselbe Spiel mit ganz anderen Augen an. Und das kann der. Und ich kann es euch das so vorstellen, der ist damals zu unserer Sommervorbereitung gekommen, zu der zweiten Sommervorbereitung, weil da war immer das Thema, ja, wo geht's hin, bleibt er in Hoffenheim, wechselt er irgendwo hin, und der hat dann damals, glaube ich, mit 31 oder mit 32 gesagt, Jungs, ich sag's euch, ich habe Real Madrid auch gesagt, ich bleibe bei Hoffenheim, weil ich noch nicht so weit bin. Und jetzt sagt es mal ein Trainer, der mit 32 so weit ist, dass er Real Madrid eine Anfrage hat. Und das sagt eigentlich eh schon alles. Und ich habe mich dann oft gefragt, so, wie kann einer mit 31, mit 32, wie kann der angesehen sein und so weiter. Der war mit seinem Fachwissen, ist dem jeder blind gefolgt und der hat eine Order gehabt, das habe ich mit Roger Schmidt noch nicht so oft gesehen.
Na, aber ist sicher geil, oder, wenn man mit solchen Trainern die Möglichkeit gehabt hat, unter solchen Trainern zu arbeiten. Wobei, wie du sagst, von Roger Schmidt habe ich auch schon viel, viel Gutes gehört. Also jetzt einfach, wie soll ich sagen, mit dem einen oder anderen Spieler, den ich kenne, der unter ihm gearbeitet hat oder gespielt hat, die reden sehr, sehr gut über ihn. Mhm. Sehr, sehr gut.
Ich meine, was mich jetzt fasziniert hat, ist, jeder Fußballer hat einmal die Phase, da spielst du viel und dann hast du da eine Phase, wo du weniger spielst. Und da die Klarheit, wie der so da das erklärt, wo du rausgehst aus einem Gespräch und wo du sagst, der hat hundertprozentig recht. Der hat einfach hundertprozentig recht. Der holt sich seinen Videoanalysten, der sagt, sitzt der her. Und du fragst dann, warum spiele ich gerade nicht oder warum spiele ich wenig oder warum war das nicht gut oder das, und der hat in der Sekunde die Antwort. In der Sekunde sagt er dir genau, das und das machst du nicht gut, das und das willst du haben, das und das musst du so machen, dann spielst du wieder oder dann spielst du mehr oder dann spielst du besser, dann kommst mehr in Abschlüsse, dann bist du mannschaftsdienlicher und so. Das habe ich in der Klarheit noch nicht so oft erlebt. Und das ist bei beiden Trainern, dann ist das nicht irgendwas, ja, der hat. Alibi aussagen, ja, der hat es aber auch gut gemacht. Nein, der sagt dir genau, was du gut machst oder schlecht machst und warum du spürst oder nicht spürst. Mit Videomaterial. Ja. Und wo gibt's das? Wo gibt's das? Und du gehst aus dem Gespräch und oft ist es so, in Österreich habe ich das kennengelernt, ja, und was hat er gesagt? Ja, irgendeine Ausrede oder irgendeine Lüge. Bei denen gibt's das nicht. Bei denen hat es das nicht gegeben. Und so könnt ihr euch das vorstellen, wenn 20, 25 Spieler, wo jeder um sein Leben gefeiert hat oder um seine Spielzeit. Und ihm war es scheißegal, ob wir gespielt haben gegen Bayern München. Ich komme nach Salzburg und unterschreibe 3 Tage vor dem Bayern-Spiel, Testspiel, wo wir 3-0 gewinnen im Nachhinein. Oder Sadio Mané da mit meinem jetzigen Teamkollegen schon oben macht, was er wollte. Und ich komme zu einem Testspiel und er sagt so, Jungs, das ist für mich kein Testspiel. Das ist für mich, wie wenn es die Champions League war. Und der steckt dir an mit so einer Siegermentalität. Und Julian war genauso, den was nach München fahren und wir parken im Bus. Nein, das gibt's bei mir nicht. So, und das ist nicht einfach nur so dahergesagt, das spürst du einfach als Spieler. Und ich habe gesagt, in Hoffenheim waren wir 25 Feldspieler oder sogar mehr und dem war das scheißegal, was für Name oder was für Rückennummer. Wenn du das besser gemacht hast als ein deutscher Nationalspieler, dann hast du gespielt. Und das war ihm egal. Und so, und nicht, das ist mein Liebling oder dem mag ich mehr oder sonst was, das gibt's bei dem nicht. Das hat es bei dem nicht gegeben. Und so kriegst du dann eine Konkurrenzsituation her, so kriegst du, dass jeder jeden Tag Vollgas gibt. Und das war mein größtes Learning. Und wie du auf welche Details der schaut, wie du einen Pass spielst. Also das ist immer so banal gesagt, ja, wie du den Pass spielst, mit was für einer Schärfe und so, was für ein Fuß. Ja, aber der in der Analyse, der sagt dann, warum wir kein Tor schon haben, weil du den Pass in den Rücken spielst und nicht in den Vorderfuß. Also ja. Das Detailbesessene und was der, wie er das analysiert hat, beide haben dann nach den 90 Minuten, der sagt da in der Sekunde aus seinem Kopf hinaus, in welcher Minuten waren wir gut am Platz gestanden, wann waren wir dominant, nicht dominant, wann waren wir gut, wann war die Chance, wann war das oder das. In der Sekunde. Der kommt rein und der redet das Spiel einfach, der gibt er das wieder mit Worten. Wo gibt es sowas? Und deswegen kommen auch, deswegen ist das auch kein Zufall, dass solche Trainer dann auch, keine Ahnung, irgendwo bei Bayern sind oder bei Benfica, großen Vereinen. Genau. Benfica, Leverkusen, ich meine, das ist ja alles, das ist alles kein Zufall nicht. Oder wenn man jetzt zum Beispiel in Xavi Alonso, wenn ich mit ein paar Spielern rede, wenn man über den redet, was die Spieler erzählen, das ist genauso einer. Sein Weg ist vorgeschrieben. Das kann nur Real Madrid sein oder City oder Barcelona. Der Weg führt nirgendwo anders hin, 100% nicht. Das ist kein Zufall. Und das spürst du bei so Trainern. Das hat mich am meisten fasziniert bei beiden Trainern. Aber du hast ja das Gefühl, das sind so Besessene. Das ist, das ist nichts. Der macht einen Switch in seinem Kopf. Der ist entspannt vor die Trainings. Der ist locker, lässig. Aber sobald die Pfeifen angeht und das Training losgeht, ist der auf 180 und Fokus und kein Spaß und also wenig Spaß, besser werden, jeden Spieler besser machen, jedes Spiel gewinnen, keine Ahnung, irgendwie du führst 2-0, 3-0 gegen Köln, erinnert mich an ein Spiel, dem war das sowas von egal, dass du 3-0 führst, der will 5-0, der will 6-0, der will 7-0, das macht's aus und ich muss sagen, ich hab von beiden sehr, sehr viel mitnehmen können. Und ich wünsche jedem Spieler, dass sie mal so einen Trainer erleben, weil das ist ein Trainer für mich. Das ist ein richtiger Trainer.
Und ich habe aus dem heutigen Podcast extrem viel mitnehmen können. Mutsche, dir geht's aus, oder? Ja, ich sehe dir leicht an den Augen. In Dubai hat es angefangen.
Ich bin so froh, dass wir das geschafft haben, Robert, dass du dabei warst, wirklich.
Und ich bin so froh, dass du Zeit gehabt hast, Mutsche.
Und ich bin so froh, Mutsche, dass du nichts erzählt hast davor, weil hat richtig viel Spaß gemacht.
Ja, es passt ja wohl.
Aber es ist cool, was ihr macht. Ja. Freut mich.
Ja, schön.
Wie schaut es bei euch aus, Tino?
Ja, du weißt, es ist Bochum ähnlich, Braunschweig. Das sind schon geile Vereine. Das hat schon
was. Ich hab sehr gerne durchgespielt auswärts. Sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Wenn sie jetzt nur die Laufbahn da weg entfernen, dass das ein bisschen enger wird, nochmal, dann ist nochmal 50% mehr Stimmung. Obwohl die Fans da hinten bei euch, die sind eh sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Ja. Wie ist eigentlich das Leben bei euch dort? Kann man da schon leben oder ist das?
Ja, das Wetter ist nicht wie in Dubai. Also einmal am Tag brauchst du
die Regenjacke. War in Bochum auch nicht so. Ja.
Es ist okay, gut gelegen. Weil es ist, sag jetzt nach Hamburg 2,5 Stunden, Berlin 2,5-3 Stunden, also kannst du mal einen Ausflug machen.
Ja.
Das ist ganz okay und die Stadt an sich ist auch okay. Würde ich zwar einschätzen wie Linz circa.
Okay.
Also, ja.
Warst du schon in Berlin, in der Hauptstadt? In
Berlin war ich schon, ja.
Ja?
Ja, war ich schon. Berlin, Hamburg.
Wie lang bist du dort oder wie lange hast du noch Vertrag?
Bis Sommer. Also jetzt meine zweite Saison, ja. Gut, die zweite jetzt eher verletzungsbedingt in der Reha, aber ja, genau.
Ja. Aber Lutsche, wie war der Ding, wie heißt es, von Spieler auf Trainer, der Umstieg? war easy oder also das stelle ich mir schon schwer vor, oder mit dem beschäftige ich mich schon ein bisschen, muss ich sagen, dann später mal das Richtige zu wählen und auch weg von der, was die Kabine, Mannschaft, Mitspieler und so weiter, sondern Trainerteam oder keine Ahnung was anderes dann im Management. Mhm. Das wird schon interessant.
Ich habe halt sehr früh gewusst, dass ich unbedingt Trainer werden will einmal. Da war ich ungefähr so 29, 30 da, weil da habe ich auch schon mit den Lizenzen begonnen gehabt.
Da hab in ich England, schon gewusst, hast du gesagt, ja.
In England, ja, da habe ich schon gewusst, dass ich den Weg einmal gehen will nach der Karriere. Deswegen war das für mich dann keine, wie soll ich sagen, eine andere Option, ist gar nicht in Frage gekommen, weißt. Von dem her war es eigentlich relativ easy, weil ich war klar, was das betrifft. Natürlich war es jetzt auch nicht so einfach, weil ich halt quasi von einem Tag auf den anderen das beendet habe. So. Was mir jetzt sehr geholfen hat, dieses Jahr oder dieses jetzt fast zwei Jahre bei den Juniors.
Als Trainer.
Das hat mir vor allem das letzte halbe Jahr, wo ich, oder die letzten drei, vier Monate, wo ich wirklich intensiver dort war, fast jedes Training mitgemacht habe und so, das war Gold wert. Gold wert. Aber wie du halt weißt, ich war mit den Spielern in der Kabine geteilt und dann habe ich halt dieselbe Person, nur in einem anderen Outfit. Das ist natürlich immer, aber wie soll ich das sagen? Wenn man den Weg gehen muss, dann muss man diese Situation auch meistern und da habe ich mir eigentlich wenig Gedanken drüber gemacht, sondern mein Ziel ist, Trainer zu werden und alles, was, also jedes Obstacle oder das vor dir steht, musst du überwinden können. Weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich mir da in der Hinsicht gar nicht so irgendwie viel Gedanken gemacht, das ist schwer oder das ist einfacher, sondern hier muss mein Weg gehen. Und
aber wahrscheinlich wäre es zu schnell gegangen, oder? Weil du gar keine Zeit gehabt hast, dass du jetzt großartig überlegst.
Das hat natürlich brutal geholfen. Aber was man ehrlich sagen muss, wenn du zum Beispiel, du beendest die Karriere und dann hast du mal ein Jahr, weißt nicht, was du machst, dann ist natürlich, kann ich mir vorstellen, dass es viel, viel schwieriger ist, weil du bist auf einmal nicht mehr, gar nicht in der Kabine beziehungsweise irgendwo, weißt du, ich meine, sondern nur zu Hause und das bist du ja in Wahrheit nicht gewohnt. Und das hat sicher in die Karten gespielt, brauchen wir gar nicht reden, dass man das halt als Überbrückung sicher sehr geholfen hat.
Dann sehen wir die bald in der österreichischen beziehungsweise in der deutschen Bundesliga hoffentlich, oder?
Ja, hoffentlich.
Hättest du nichts zuerst, dagegen, oder wahrscheinlich?
Nein, überhaupt nicht. Irgendwann einmal hoffentlich in Österreich und dann mein Traum war, als Spieler schon in England, und hoffe, dass ich als Trainer auch hinkomme. Also, ich bin nicht so fanatisch nach der deutschen Bundesliga wie der Tino, deswegen.
Ja, aber du würdest das Angebot aus Deutschland schon annehmen, oder? Nicht, dass wir jetzt da irgendeinen Verein schon komplett abschrecken.
Nein, überhaupt nicht. Nein, aber mein Ziel, weißt du, deutsche Bundesliga mit Handkuss geht und hin, vor allem in Rahlen, natürlich, das macht eh jeder. Aber ich will nur sagen, was wäre ein Ziel? Wobei, Tino, du kennst ja meine Prioritäten. Das weißt du, haben wir schon mal im Bus am Weg nach irgendeiner lange Auswärtsfahrt, wo wir wieder vor uns gehabt haben, haben wir schon meine Prinzipien und Prioritäten schon gesagt, den Tino. Er war zwar nicht einer Meinung mit mir, aber die weiß er.
Ja, das war ja mal interessant für die Hörer, dass das einmal hernutsche.
Ja, gut, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Ja, irgendwann einmal, falls ich es einmal dorthin schaffe, dann kann ich es leichter preisgeben, weißt du, was ich
meine? Okay, ja. Dann sagt's mal Bescheid, dann hören wir das einmal an.
Ja.
Ja, die Zeit ist verflogen. Es war sensationell. In diesem Sinne kann ich nur Nucci wünschen dir auf alle Fälle alles Gute für die anstehenden Länderspiele.
Danke.
Toi, toi, toi.
Auch von meiner Seite, Nucci.
Danke, danke. Und noch viel mehr bitte für das untere Playoff, weil das ist umso wichtiger.
Natürlich. Und Robert, euch auch.
Danke. Auch von meiner Seite, Jungs, danke nochmal. Dir, Tino, hoffentlich, dass du bald wieder zukommst am Platz, dass du drin bleibst. Nucci,
danke,
du machst sowieso deinen Weg. Und Jungs, vielleicht hören wir uns ja bald wieder mal.
Ja, oder im Dubai-Urlaub auf einen Kaffee.
Ja. Podcast in Dubai, live.
Am Strand in der Badehose.
Am Strand, ja.
Habt ihr euch eine nächste Location.
Und die Knöchel im Wasser.
Ja, genau. Na gut, Jungs.
Danke.
Robert, danke nochmal für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass du Zeit genommen hast. Und sehr, ich glaube, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich auf die schon gewartet haben.
Hoffentlich.
Klar, ja.